Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Lesungen zur Antike. Mit der Rezitatorin Barbara Grese und Kuratorin Dr. Astrid Fendt.
Herzlich willkommen, sagen Astrid Fendt
und Barbara Grese
zu unserem Podcast, in dem sich Literatur und Archäologie begegnen.
Dem spannenden Dialog zwischen Poesie und Kunstgeschichte. Aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Antike.
Heute dreht sich alles um Tod im Leben, Metamorphose, Totenkult und Jenseitsvorstellungen.
Rainer Maria Rilke. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen, lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod. Das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not. Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. Der große Tod, den jeder in sich hat, das ist die Frucht, um die sich alles dreht. Erneuerung, Verwandlung, Heiligung. Und die Seele stürzte herüber, ich weiß. Aber wer macht sich neu und zerschlüge sich nicht vorher? Rainer Maria Rilke, Sonette an Orpheus. Wandelt sich rasch auch die Welt wie Wolkengestalten, alles Vollendete fällt heim zum Uralten. Über dem Wandel und Gang, weiter und freier, währt noch dein Vorgesang, Gott mit der Leier. Nicht sind die Leiden erkannt, nicht ist die Liebe gelernt. Und was im Tod uns entfernt, ist nicht entschleiert. Einzig das Lied überm Land heiligt und feiert. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Rilke führt uns mitten hinein in das Geschehen von Wandel und Verwandlung, von Leben, Sterben und Tod. Das sind ebenso allgemein menschliche Gegebenheiten wie sehr persönliche Geschichten. Viele verschiedene Lebensentwürfe gibt es. Wilhelmina Gräfin von Wickenburg-Almaschi hat darüber geschrieben. Den einen fasst das Leben lind, mag hoch die Flut auch schwellen, es tragen wie ein Lieblingskind geduldig in die Wellen. Den anderen will der Wogenspiel entrücken seinen Wegen, und bis zum Tod nach seinem Ziel schwimmt er dem Strom entgegen. Ein Dritter bleibt am Ufer stehen, des Lebens Glück und Leiden, er darf sie nur von Ferne sehen und sehnt sich wohl nach beiden. Ob Tag um Tag vorbei ihm schwebt, heut klarer, morgen trüber, er hat das Leben nicht gelebt, es ging an ihm vorüber. Wilhelm Busch, mein Lebenslauf. Mein Lebenslauf ist bald erzählt. In stiller Ewigkeit verloren, schlief ich, und nichts hat mir gefehlt, bis dass ich sichtbar ward geboren. Was aber nun? Auf schwachen Krücken, ein leichtes Bündel auf dem Rücken, bin ich getrost dahingeholpert, bin über manchen Stein gestolpert, mitunter grad, mitunter krumm, Und schließlich musste ich mich verschnaufen. Bedenklich rieb ich meine Glatze und sah mich in der Gegend um. O weh! Ich war im Kreis gelaufen, stand wiederum am alten Platze, und vor mir dehnt sich lang und breit, wie ehedem, die Ewigkeit. Matthias Claudius, der Mensch. Empfangen und genähret vom Weibe wunderbar, kömmt er und sieht und höret und nimmt des Trugs nicht wahr. Gelüstet und begehret und bringt sein Tränlein dar. Verachtet und verehret, hat Freude und Gefahr. Glaubt, zweifelt, wähnt und lehret, hält nichts und alles wahr. Erbauet und zerstöret und quält sich immer da. Schläft, wachet, wächst und zehret, trägt braun und graues Haar. Und alles dieses wäret, wenn's hochkommt, 80 Jahr. Dann legt er sich zu seinen Vätern nieder und er kömmt nimmer wieder. Prediger Salomo. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Odem. Und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehes hinab unter die Erde fahre. So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird? Was aus den Lebensentwürfen immer hervorgeht, Leben hat seine Endlichkeit, es hat ein Ende. Und es entsteht die Frage, was nach uns geschehen wird. Da ist einerseits die Frage nach der Zukunft in dieser Welt, nach dem eigenen Vermächtnis im Diesseits. Andererseits entwickeln sich Vermutungen und Fantasien über die Zukunft im Jenseits, unterschiedlichste Spekulationen über ein Leben nach dem Tod. Epikur. Gewöhne dich an den Gedanken, dass der Tod uns nichts angeht. Denn alles Gute und Schlimme beruht auf der Wahrnehmung. Der Tod aber ist der Verlust der Wahrnehmung. Darum macht die rechte Einsicht, dass der Tod uns nichts angeht, die Sterblichkeit des Lebens genussreich, indem sie uns nicht eine unbegrenzte Zeit dazu gibt, sondern die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit wegnimmt. Denn im Leben gibt es für den nichts Schreckliches, der in echter Weise begriffen hat, dass es im Nichtleben nichts Schreckliches gibt. Das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an, denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr. Platon. Ist nach unserer Ansicht der Tod nicht die Trennung der Seele vom Leib? Und ist nicht das Todsein der Zustand, wo der Leib getrennt von der Seele für sich allein, die Seele aber getrennt vom Leib für sich allein ist? Wenn die Seele unsterblich ist, dann bedarf sie sorgfältiger Pflege, nicht nur für diese Zeit, die das umfasst, was wir Leben nennen, sondern für alle Zeit. Und es dürfte sich gezeigt haben, wie furchtbar die Gefahr ist, wenn man sie vernachlässigt. Da die Seele offenbar unsterblich ist, gibt es für sie keine andere Zuflucht und keine andere Rettung vor den Übeln, als dass sie möglichst gut und vernünftig wird. Denn nichts anderes kann sie in den Hades mitbringen als ihre Bildung und ihre Erziehung. Und das wird, wie man sagt, dem Verstorbenen am meisten nützen oder schaden, schon gleich am Anfang der Reise dorthin. Denn es heißt ja, dass einen jeden der eigene Dämon, der einen fürs Leben erlost hatte, nach dem Tode an einen bestimmten Ort zu führen anhebt, Dort müssen sich die Gestorbenen versammeln, um dann, wenn das Gericht über sie ergangen ist, mit jenem selben Führer in den Hades zu wandern. Diese Wanderung ist also nicht so, wie es der Telephos des Aeschylus erzählt. Er sagt nämlich, dass ein einfacher Weg zum Hades führe. Ich glaube aber, er sei weder einfach, noch gäbe es nur einen einzigen. Sonst brauchte man doch keinen Führer, denn wenn es nur einen Weg gäbe, könnte sich gewiss niemand verirren. Nun aber weist er offenbar Abzweigungen und zahlreiche Querpfade auf. Ich schließe das aus den Opfern und den religiösen Bräuchen hier auf Erden. Die Seele aber, die rein und maßvoll ihr Leben verbracht hat, bekommt Götter zu Begleitern und Führern, und jeder erhält den Wohnsitz, der ihr zukommt.
Soweit der griechische Philosoph Platon mit seinen Überlegungen zum Gang in die Unterwelt, zum Weiterleben der Seele des oder der Verstorbenen in ihrem neuen Wohnsitz im Hades. Die alten Griechen glaubten, dass die drei Totenrichter Minos, Rhadamanthys und Aiakos über das Schicksal der Seele entschieden. Die meisten Seelen gingen in die von Lethe, dem Strom des Vergessens, umflossenen elysischen Gefilde ein. Dort hielten sie sich entweder als Schatten schmerzlos, aber auch freudlos auf der Asphodelos-Wiese auf, oder sie existierten in ewiger Glückseligkeit im Elysion. Die Frevler aber wurden in den tiefen Tartaros gestoßen und mussten dort ewige Qualen erleiden. Archäologisch kennen wir Darstellungen von Toten und Begräbnisriten vor allem auf den sogenannten weißgrundigen Leckten. Das sind schlanke Tongefäße aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, in denen das Salböl für die Toten aufbewahrt wurde. Die Verstorbenen wurden für das Begräbnis gesalbt und neu eingekleidet. Die Leckten sind mit einem weißen Grund überzogen. Darauf aufgemalt sind Darstellungen rund um das Thema Tod und Totenritual. Sehr häufig sind Friedhofsszenen dargestellt, in denen sich Verstorbene und Hinterbliebene imaginär treffen. So beispielsweise auf einer weißgrundigen Lekythos in den Münchner Antikensammlungen. In der Mitte ist ein Grabhügel abgebildet, den eine Frau mit einem Korb in der Hand besucht. Sie bringt Speisen und Getränke für den Verstorbenen mit. Dieser sitzt imaginär neben dem Grabhügel und wartet auf sie. Der Tote und die Hinterbliebene werden von kleinen, geflügelten Figuren umschwirrt, den Seelen. Die Griechen hatten also eine klare Vorstellung davon, wie die Seele eines Menschen bildlich dargestellt werden kann.
Stirb und werde, heißt es bei Goethe. Und viele kennen vermutlich das Gedicht Stufen von Hermann Hesse. Nimm Abschied und gesunde, formuliert Hesse. Tod und Leben sind keine Gegensätze, sondern untrennbar ineinander verwoben. Auch Michel de Montaigne schreibt über den Tod im Leben. Wie viele Mittel und Wege hat doch der Tod, uns zu überraschen? Keine Stunde kann dem Leben Schutz je vor Gefahren geben. Ich lasse die Fieberanfälle und Rippenfellentzündungen hier beiseite. Wer aber hätte auch nur zu denken gewagt, dass ein Herzog der Bretagne im Gedränge erdrückt werden könnte, wie es beim Einzug des Papstes Clemens, meines früheren Nachbarn, in Lyon geschah? Und hat man nicht erlebt, dass einer unserer Könige im Turnierspiel umkam? Und starb nicht einer seiner Vorfahren daran, dass ein Schwein ihn umrannte? Aeschylus, den man vor dem Einsturz eines Hauses gewarnt hatte, mochte sich noch so sehr im Freien aufhalten. Aus heiterem Himmel erschlägt ihn der Panzer einer Schildkröte, die einem Adler im Flug aus den Krallen glitt. Wie kann man angesichts der Tatsache, dass dergleichen Fälle sich so häufig, ja Tag für Tag vor unseren Augen ereignen, die Gedanken an den Tod abschütteln und die Empfindung, dass er uns jeden Augenblick am Kragen gepackt hält? Was liegt daran, werdet ihr mir entgegnen, wie man stirbt, solange man sich nicht den Kopf hierüber zermartert? Einverstanden. Aber welcher Irrwitz zu meinen, damit wäre man fein heraus? Die Menschen, sie kommen. Sie gelten, sie trotten, sie tanzen und vom Tod kein Wort. So weit, so gut. Dann aber, wenn er sie ereilt, sie selbst oder ihre Frauen, Kinder und Freunde, plötzlich und hinterrücks, welch Jammern und Heulen, welche Wut und Verzweiflung brechen da hervor und überwältigen sie? Hat man je etwas derart Verwandeltes, derart Verstörtes, derart Mutloses gesehen? Man muss sich daher bei Zeiten auf den Tod gefasst machen. Als einer, der seine Gedanken unablässig mit sich herumträgt und über sie nachgrübelt, halte ich mich nach Maßgabe meiner Kräfte beinahe jederzeit für den Tod bereit. Ich muss gestehen, dass ich auf Reisen selten in einer Herberge ankomme, ohne dass mir sogleich durch den Kopf ginge, ob ich darin nicht gelassen erkranken und sterben könnte. Ich möchte hierzu an einem Ort untergebracht sein, der ganz nach meinem Geschmack ist. Ohne Lärm, ohne Schmutz, weder verräuchert noch voll stickiger Luft. Mit solchen Äußerlichkeiten suche ich den Tod, mir gewogen zu stimmen. Oder besser gesagt, mich aller anderen Belastungen zu entledigen, damit ich mich ganz auf ihn konzentrieren kann. Wird er mir doch auch ohne zusätzliche Bürde genug zu schaffen machen. Ich will, dass er an den Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten meines Lebens teilhabe. Er ist ein großes und wichtiges Stück davon, und ich hoffe von Stund an, dass er meine Vergangenheit nicht verleugnen möge. Übrigens, es gibt Todesarten, die leichter sind als andere, und je nach Betrachtungsweise des Einzelnen nehmen sie unterschiedliche Züge an. Von den natürlichen scheint mir jene sanft und sacht, die aus Ermüdung und Entkräftung erfolgt. Was die Gewaltsamen betrifft, ist mir die Vorstellung, in einen Abgrund zu fallen, schrecklicher als die, von einer Mauer erschlagen zu werden. Und schlimmer dünkt mich, ein scharfer Schwertstreich streckte mich nieder, als der Schuss einer Arkebuse. Lieber hätte ich den Schierlingsbecher des Sokrates geleert, als mich wie Cato ins Schwert gestürzt. Wie auch immer, die Natur zwingt uns zu sterben. Verlasst diese Welt, sagt sie, wie ihr in sie getreten seid. Denselben Weg, den ihr ohne Furcht und Schrecken vom Tod zum Leben gegangen seid, geht ihn zurück. Nun vom Leben zum Tod. Euer Tod ist ein Teil der Ordnung des Alls. Er ist ein Teil des Lebens der Welt. Dieses euer Dasein, das ihr genießt, gehört zu gleichen Teilen dem Tod und dem Leben. Mit dem Tag eurer Geburt brecht ihr auf, zu sterben wie zu leben. Die erste Stunde, die uns unser Leben gab, sie führt um eine Stunde näher uns ans Grab. Mit dem Geborenwerden beginnt schon unser Sterben, denn Entstehen heißt Vergehen. Jede Stunde, die ihr lebt, raubt ihr dem Leben. Ihr lebt auf seine Kosten. Mit dem nimmermüden Werken eures Lebens wirkt ihr euren Tod. Solange ihr lebt, seid ihr im Tod. Erst wenn ihr nicht mehr lebt, habt ihr ihn hinter euch. Oder, falls ihr es lieber so hören wollt, nach dem Leben seid ihr Tote. Solange ihr lebt, Sterbende. Niemand stirbt vor seiner Stunde. Wann immer euer Leben endet, ist es vollendet.
Und was kommt dann? Die alten Griechen übermitteln uns ein klares Bild von ihrer Vorstellung, wie es unmittelbar nach dem Tod weiterging. Der Gott Hermes war der Totengeleiter. Er holte die Verstorbenen ab und brachte sie zu Charon, dem Fährmann auf dem Weg zur Unterwelt. Ihr alle kennt den Beundelkramer, die altbayerische Verkörperung des Todes, der die Verstorbenen zur Mitfahrt ins Jenseits holt. Hermes und Charon sind die Ideengeber für die Figur des Beundelkramers. Auf der berühmten Münchner Charon-Vase, einer weißgrundigen Lekythos, sehen wir beide. Charon ist ein untersetzter, buckeliger Mann mit Spitzbart und Kappe. Er hält die Stange in der Hand, mit der er seinen Kahn über den Acheron, den Fluss zur Unterwelt, starkt. Zuvor mussten die Verstorbenen die Begräbnisriten erfahren und eine Geldmünze, den sogenannten Obolus, unter die Zunge gelegt bekommen haben. Konnten die Verstorbenen den Obolus nicht bezahlen, mussten ihre Seelen 100 Jahre an den Ufern des Flusses herumflattern, bis ihnen Charon die Überfahrt erlaubte. Am Tor zur Unterwelt wartete schließlich Kerberos, der dreiköpfige, schlangenhaarige Höllenhund. Er bewachte den Eingang zum Hades und sorgte dafür, dass kein Lebender die Unterwelt betrat und kein Toter sie verließ.
Orpheus in der Unterwelt. Der berühmte Sänger schaffte es, als Lebender in den Hades zu kommen. Orpheus und Eurydike. Kommen wir also nun zu dem berühmten Liebespaar und zu seiner Geschichte von Liebe, Tod und Unterwelt. Die Erzählung von Gustav Schwab, hier allerdings etwas gekürzt. Der unvergleichliche Sänger Orpheus war ein Sohn des thrakischen Königs und Flussgottes Euagros und der Muse Kalliope. Apollon selbst, der melodische Gott, schenkte ihm ein Saitenspiel. Und wenn Orpheus dasselbe rührte und dazu seinen herrlichen Gesang, den seine Mutter ihm gelehrt hatte, ertönen ließ, so kamen die Vögel in der Luft, die Fische im Wasser, die Tiere des Waldes, ja, die Bäume und Felsen herbei, um den wundervollen Klängen zu lauschen. Seine Gattin war die holdselige Najade Eurydike, und sie liebten sich beide auf das Zärtlichste. Aber ach, nur allzu kurz war ihr Glück, denn kaum waren die fröhlichen Lieder der Hochzeit verstummt, da raffte ein früher Tod die blühende Gattin dahin. Auf grüner Aue lustwandelte die schöne Eurydike mit ihren Gespielinnen, den Nymphen. Da stach sie eine giftige Natter, die im Grase versteckt lag, in die zarte Ferse, und sterbend sank die Liebliche ihren erschreckten Freundinnen in die Arme. Unaufhörlich hallten nun die Berge und Täler vom Schluchzen und Klagen der Nymphen wieder, und unter ihnen jammerte und sang Orpheus seinen Schmerz in wehmütigen Liedern austönend. Aber sein Flehen und Weinen brachte die Verlorenen nicht zurück. Da fasste er einen unerhörten Entschluss. Hinunter in das grausige Reich der Schatten wollte er steigen, um das finstere Königspaar zur Rückgabe Eurydikes zu bewegen. Durch die Pforte der Unterwelt bei Tenaron ging er hinab. Schaurig umschwebten die Schatten der Toten den Lebenden. Er aber schritt mitten durch die Schrecknisse des Orkus, bis er vor den Thron des bleichen Hades und seiner strengen Gemahlin trat. Dort fasste er seine Leier und sang zum süßen Klang der Saiten. »O ihr Herrscher des unterirdischen Reiches, gönnet mir, Wahres zu reden, und höret gnädig meine Bitten an. Nicht kam ich herab, von Neugier getrieben, den Tartaros zu schauen, nicht um den dreiköpfigen Hund zu fesseln. Ach nein, um der Gattin willen nah ich mich euch. Vom Biss der tückischen Natter vergiftet, sank die Teure in der Jugendblüte dahin. Nur wenige Tage war sie meines Hauses Stolz und Freude. Die Liebe zerbricht mir das Herz. Ich kann nicht ohne Eurydike sein. Darum flehe ich zu euch, furchtbare heilige Götter des Todes. Gebt sie mir wieder, die traute Gattin. Aber kann es nicht sein, o, so nehmet auch mich unter die Toten auf. Nimmer kehr ich ohne sie zurück. Also sang er und rührte mit den Fingern die Saiten. Siehe, da horchten die blutlosen Schatten und weinten, und das düstere Herrscherpaar fühlte sich zum ersten Mal von Mitleid bewegt. Persephone rief den Schatten Eurydikes, der unsicheren Schrittes herankam. »Nimm sie mit dir«, sprach die Totenkönigin, »aber wisse, nur wenn du keinen Blick auf die Folgende wirfst, ehe du das Tor der Unterwelt durchschritten, nur dann gehört sie dir. Doch schaust du dich zu früh nach ihr um, so wird dir die Gnade entzogen.« Schweigend und schnellen Schrittes klimmen nun die beiden den finsteren Weg empor, vom Grauen der Nacht umgeben. Da ward Orpheus von unsäglicher Sehnsucht ergriffen. Er lauschte, ob er nicht den Atemzug der Geliebten oder das Rauschen ihres Gewandes hörte. Aber still, totenstill, war alles um ihn her. Von Angst und Liebe überwältigt, seiner selbst kaum mächtig, wagte er es, einen schnellen Blick rückwärts nach der Ersehnten zu werfen. O Jammer! Da schwebt sie, das Auge traurig und voll Zärtlichkeit auf ihn heftend, zurück in die schaurige Tiefe. Verzweiflungsvoll streckt er die Arme nach der Entschwindenden. Ach, umsonst! Schon ist sie fast seinen Blicken entschwunden. Leb wohl, leb wohl! so tönt es leise verhallend aus der Ferne. Starr stand Orpheus zuerst. Dann stürzte er zurück in die finsteren Klüfte. Aber jetzt wehrte ihm Charon und weigerte sich, ihn über den schwarzen Styx zu fahren. 7 Tage und Nächte saß nun der Arme am Ufer, ohne Speise und Trank. Zahllose Tränen vergießend, um Gnade fleht er die unterirdischen Götter, aber diese sind unerbittlich. Zum 2. Male lassen sie sich nicht erweichen. So kehrt er denn gramvoll auf die Oberwelt zurück, in die einsamen Bergwälder Thrakiens. 3 Jahre lang lebte er so dahin, allein die Gesellschaft der Menschen fliehend. Verhasst ist ihm der Anblick der Frauen, denn ihn umschwebt das liebliche Bild seiner Eurydike. Ihr gelten alle seine Seufzer und Lieder, die er der Leier entlockt. So saß der göttliche Sänger einst auf einem grünen, schattenlosen Hügel. Da durchstürmten thrakische Weiber schwärmend die Berge, das tolle Fest des Dionysos feiernd. Sie hassten den Sänger, der seit dem Tode der Gattin alle Frauen verschmähte. Jetzt erblickten sie den Verächter. »Dort, seht ihn, der uns verhöhnt!« so rief die erste der rasenden Mänaden, und im Nu stürzten sie tobend auf ihn ein, indem sie Steine und Thyrsusstäbe schleuderten. Da traf ein Stein die Schläfe des Unglücklichen. Blutend sank er in den grünen Rasen. Ach, durch den liederreichen Mund entfloh die Seele. Da kamen die Vögel schluchzend herbeigeflattert, traurig nahten die Felsen und alles Getier. Auch die Nymphen der Quellen und Bäume eilten zusammen, in schwarze Gewänder gehüllt. Um Orpheus klagten sie alle. Seine Seele aber schwebte hinab ins Schattenreich. Dort fand Orpheus die Geliebte wieder, und nun weilten sie ungetrennt und selig umschlungen in den Gefilden Elysiums, auf ewig miteinander vereinigt.
Orpheus und Eurydike. Von diesem berühmten antiken Paar gibt es nur wenige Bilddarstellungen. Mehrere kennen wir von dem anderen bekannten Paar der Unterwelt, von Hades und Persephone. Hades ist der Gott und Herrscher der Unterwelt. Er ist gemeinsam mit seinen Brüdern Zeus und Poseidon einer der wichtigsten Götter des griechischen Pantheons. Seine Ehefrau ist Persephone, die Tochter der Getreidegöttin Demeter. Sie ist die Schwester von Hades. Auf einer apulischen Schale in den Münchner Antikensammlungen ist dargestellt, wie Hades seine zukünftige Ehefrau raubt. Denn eigentlich wollte ihm keine junge Frau als Gattin in die Unterwelt folgen, auch Persephone nicht. Der Mythos um den Raub der Persephone ist tragisch, aber er hat auch ein glückliches Ende. Denn mit der Einwilligung des Zeus raubte Hades in seinem weißen Viergespann die junge Persephone, während sie auf einer Blumenwiese mit ihren Freundinnen spielte, und er machte sie zu seiner Gattin. Ihre Mutter Demeter war darüber sehr betrübt. Sie beschloss, das Getreide nicht mehr wachsen zu lassen. Das war nun ein Problem für Götter und Menschen. Zeus versuchte zunächst, Persephone zu befreien. Sie aber hatte bereits von jenen Früchten gekostet, die ihr eine Rückkehr aus der Unterwelt verwehrten. So musste ein Kompromiss gefunden werden. Persephone durfte während der Jahreszeit des Wachsens, Blühens und der Ernte der Feldfrüchte auf der Erde verweilen, also im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. Den Winter aber, die Ruhezeit der Erde, verbrachte sie bei Hades in der Unterwelt.
Sentenzen zum Tod. Sappho. Hingestorben wirst du liegen, und nie wird Erinnerung an dich sein, nach dir kein Sehnen später. Nicht hast du Teil an den Rosen aus Pirien, nein. Unbemerkt auch in des Hades Haus wandelst du unter dämmerumflorten Toten, fortgeflattert. Der Tod ist ein Übel, so haben die Götter geurteilt, denn sonst würden auch sie sterben. Alkmaion? Ich bin eine Leiche. Leiche ist Mist, der Mist ist Erde. Wenn aber die Erde eine Gottheit ist, so bin ich nicht eine Leiche, sondern ein Gott. Epiktet? Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellungen von den Dingen. So ist der Tod nichts Furchtbares. Nein, Die Vorstellung vom Tode, er sei etwas Furchtbares, das ist das Furchtbare. Habe täglich den Tod vor Augen, das wird dich vor kleinlichen Gedanken und vor maßlosen Begierden bewahren. Anakreon. Des Lebens Lust genießen darfst doppelt du im Alter, je näher dir der Tod. Trink und vergnüge dich. Das Leben ist sterblich und kurz die Zeit auf Erden. Aristoteles. Wir sollen das Leben verlassen wie ein Bankett, weder durstig noch betrunken. Plutarch. Wer sich von der Trauer beherrschen lässt, der getraut sich bald nicht mehr zu lachen, das Tageslicht zu genießen oder an geselligen Mahlen teilzunehmen. Xenophon. Überfluss des Leides um die Toten ist Wahnsinn, denn er verletzt die Lebenden und die Toten erfahren nichts davon. Pindar. Liebe Seele, trachte nicht nach dem ewigen Leben, sondern schöpfe das Mögliche aus. Michel de Montaigne. Ich habe nichts dagegen, dass der Tod mich bei der Gartenarbeit überrascht, aber er soll mich nicht schrecken. Und noch weniger soll es mich traurig machen, dass ich mit dem Garten nicht fertig geworden bin. Am Tod führt kein Weg vorbei. Es gehört zur menschlichen Natur, sterblich zu sein. Der Mensch ist dem Tod anheimgegeben. Der Mensch kann aber auch zum Todbringer werden. Denken wir an die Todesstrafe, an Kriege oder Mord. Kurt Tucholsky greift diesen Aspekt auf. Die Katze spielt mit der Maus. Sie stehen alle im Kreis, die Soldaten, und blicken alle auf einen Punkt. Ich trete hinzu. Die schwarz-weiße Katze hat eine Maus gefangen. Die schwarz-weiße Katze, unser Kompaniepeter, eine Dame allerdings, Peter der Erste, ein junges Tier, noch nicht völlig ausgewachsen, aber auch nicht mehr niedlich genug, um in die Hand genommen zu werden. Die Maus ist noch springlebendig. Peter muss sie eben erst gefangen haben. Peter ist tagelang auf dem Kriegsschauplatz herumgelaufen. Peter hat sich eigenmächtig von der Truppe entfernt, also hat sie Hunger, also wird sie die Maus gleich fressen. Die Katze lässt die Maus laufen. Die Maus flitzt wie an einer Schnur gezogen davon. Die Katze mit einem genau abgeschätzten Sprung nach. Mit der letzten Spitze der ausgestreckten Pfote hält sie die Maus. Die Maus zappelt. Die Pfote schiebt sich langsam hin und her. Die Pfote prüft die Maus. Die Katze liegt dahinter und dirigiert das Ganze. Aber das ist nicht mehr ihre Pfote, das ist ein neues Tier, das nur für den Zweck erschaffen ist, ein wenig, so grausam wenig schneller als die Maus zu sein. Die Pfote hebt sich, die Maus stürzt davon. Sie darf stürzen, ja, das ist geradezu vorgesehen. Die Pfote waltet ihr zu Häupten und schlägt sie im letzten Augenblick nieder. Die Maus quiekt, jetzt wird das Tempo lebhafter. Hurr, die Maus läuft ein weites Stück. Satz, hat. Und wieder. Manchmal sieht die Katze mit ihren grünen, regungslosen Augen erschreckt ins Weite, als habe sie ein böses Gewissen und befürchte, dass jemand kommt. Jemand? Wer sollte kommen? Jetzt läuft die Maus langsamer. Wie eine laufende Maus, die man kaufen kann. Sie wackelt etwas, als ob das Uhrwerk da drinnen schon ein bisschen klapprig wäre. Und wieder hat sie die Katze. Diesmal lässt sie sie nicht los. Sie streichelt sie mit der steifen Pfote. Sie streckt sich wohlig aus und schnurrt. Du meine kleine Gefährtin. Es ist fast, als bedauere sie, dass die dumme Maus nicht auch mitspielt. Sie soll irgendetwas tun, die Maus. Die Katze dehnt sich. Ich habe sie. Ich habe sie. Ah, das ist schön. Die Macht, die süße, starke Macht. Ich habe die Oberhand. Und sie wird ganz lang vor Behagen. So lang, dass vorn die Kralle abrutscht und Maus entwischt. Es ist nicht mehr viel mit ihr. Sie humpelt, fällt auf die Seite, quietscht leise. Wieder hat sie die Katze. Aber als sie jetzt losgelassen wird, regt sie sich nicht. Sie ist tot. Das bringt die Katze außer sich. Wie? Die Maus will nicht mehr. Sie ist nicht mehr lebendig, nicht mehr bei der Sache. Kein halb widerwilliges Spielzeug, bei dem der Hauptreiz darin bestand, dass es sich sträubte. Hopp, dann machen wir sie lebendig. Hopp, der Tod hat mir in mein Spiel nichts hereinzuspielen. Das sage ich, die Katze. Und packt die Maus mit den Zähnen, schüttelt sie und wirft sie sich über den Kopf und springt hoch in die Luft und fängt sie wieder auf. Die Katze ist toll. Sie rast, sie tobt mit dem kleinen grauen Bündel herum, das sich nicht mehr bewegt. Sie tanzt und wälzt sich über die Maus. Dann gibt es einen kleinen Knack. Der Höhepunkt ist überschritten. Die Katze beginnt erregt, doch schon gedämpft zu knabbern. Knochen knistern. Die Maus wird im Querschnitt dunkelrot. Aber das ist keine Allegorie. Eine Allegorie ist ein Sinnbild, eine rednerische Form des Vergleichs, ein, wie es heißt, veraltetes Hilfsmittel. Das aber ist Leben, ist nichts anderes als unser menschliches Tun auch. Es ist kein Unterschied. Das war eine Katze und wir sind Menschen. Aber es war doch dasselbe. Natürlich ist die Katze ein Tier wie andere auch. Und sie ist stärker als die Maus. Und das hat sie ausgenutzt, weit über die Nahrungsfrage hinaus. Sie hatte die Kraft und die Maus litt. Und dieser Schnitt klafft durch alles. Dieser Riss spaltet alles. Da gibt es keine Brücke. Immer werden sich die zwei gegenüberstehen. Die Katze und die Maus.
Das Spiel der Katze mit der Maus ist ein uraltes. Ein tödlicher Zweikampf, wie er in der Welt so oft vorkommt. Ein Stärkerer gegen einen Schwächeren. Zweikämpfe haben die alten Griechen sehr oft dargestellt. Es ist ein zentrales Thema in der damaligen Gesellschaft. Der Krieg in Form eines Zweikampfes von zwei Helden. In der Regel waren sie fast gleich stark und das Schicksal hat sich mal für den einen, mal für den anderen entschieden. Ein berühmter Zweikampf ist auf einem Münchner Stamnos aus der Zeit um 500 v. Chr. Abgebildet. Wir befinden uns im Trojanischen Krieg. Griechen gegen Trojaner, Achill gegen Hektor. Zwischen den beiden berühmtesten Kämpfern Griechenlands und Trojas steht die Göttin Athena als Richterin und auch als Entscheiderin. Wie ihr wisst, hat sie sich in dem Fall für Achill entschieden. Wir sehen auf dem Vasenbild, wie Hektor von mehreren blutigen Schwerthieben getroffen zu Boden geht. Troja wird fallen, die Griechen werden den Trojanischen Krieg gewinnen. So wollten es die Götter.
Ein besonders schmerzliches Kapitel, der Kindertod. Der Erlkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er hält ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater grauset, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind, er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Hugo von Hofmannsthal. Die Stunden, wo wir auf das helle Blauen des Meeres starren und den Tod verstehen, so leicht und feierlich und ohne Grauen, wie kleine Mädchen, die sehr blass aussehen, mit großen Augen und die immer frieren, an einem Abend stumm vor sich hinsehen und wissen, dass das Leben jetzt aus ihren schlaftrunkenen Gliedern leis hinüberfließt in Bäum und Gras und sich matt lächelnd zieren, wie eine Heilige, die ihr Blut vergießt. Der Tod und das Mädchen. Das Mädchen. Vorüber, ach, vorüber, geh, wilder Knochenmann. Ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an. Der Tod? Gib deine Hand, du schön und zart Gebild. Bin Freund und komme nicht zu strafen. Sei guten Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. Hugo von Hofmannsthal. Noch spür ich ihren Atem auf den Wangen. Wie kann das sein, dass diese nahen Tage fort sind, für immer fort und ganz vergangen? Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt und viel zu grauenvoll, als dass man klage, dass alles gleitet und vorüberrinnt. Und dass mein eigenes Ich, durch nichts gehemmt, herüberglitt aus einem kleinen Kind, mir wie ein Hund unheimlich, stumm und fremd. Dann, dass ich auch vor 100 Jahren war und meine Ahnen, die im Totenhemd, mit mir verwandt sind wie mein eigenes Haar. So eins mit mir als wie mein eigenes Haar.
Ja, der Tod und das Mädchen. In der Antike waren die Menschen sehr oft mit dem Tod einer Tochter oder auch eines Sohnes konfrontiert. Die Kindersterblichkeit war allgemein sehr hoch. Und deshalb entdecken Archäologinnen auch verhältnismäßig viele Kindergräber. Die Münchner Antikensammlungen beherbergen auch das gesamte wertvolle Inventar eines Kindergrabes, erworben aus der Sammlung Hans von Schön. Das Mädchen ist um 440 vor Christus gestorben, lebte in der Umgebung von Athen und stammte aus einer reichen Familie. Letzteres belegen die Beigaben. Was hat das kleine Mädchen nun mit in den Tod bekommen? 3 weißgrundige Leckhütten, also Tongefäße mit Salböl. Eines davon zeigt eine wunderbar filigran gemalte junge Frau beim Leierspiel. Zudem waren in dem Grab eine Gliederpuppe aus Ton, 2 kleine Schmuckdöschen und eine sehr wertvolle kleine Amphore aus buntem Glas, wahrscheinlich importiert aus Ägypten. Des Weiteren 2 stilisierte Körbe und eine Statuette eines Mädchens, das einen Korb auf dem Kopf trägt. Das verweist darauf, dass die Verstorbene für den religiösen Dienst im Tempel einer Gottheit vorgesehen war. Dafür wurden nur die Mädchen aus den ersten Familien ausgewählt. Die Eltern waren also sehr traurig ob ihres Todes. Das zeigen die reichen Grabbeigaben an.
Friedhof und Totenruhe. Denk es, o Seele. Eduard Mörike. Ein Tännlein grünet, wo, wer weiß, im Walde. Ein Rosenstrauch, wer sagt, in welchem Garten? Sie sind erlesen schon, denk es, o Seele, auf deinem Grab zu wurzeln und zu wachsen. 2 schwarze Rösslein weiden auf der Wiese, sie kehren heim zur Stadt in muntern Sprüngen. Sie werden schrittweis gehen mit deiner Leiche. Vielleicht, vielleicht noch eh an ihren Hufen das Eisen los wird, das ich blitzen sehe. Victor Hugo. Ruhm, Jugend, Stolz. Das Grab weiß alle zu erfassen. Etwas gern möchte wohl der Mensch zurückgelassen beim Scheiden aus der Zeit. Umsonst. Die Dinge gehen zurück, von wo sie kamen. Den Rauch, die Luft, den Staub, die Erde, heim. Den Namen nimmt die Vergessenheit. Kierkegaard. Ja, gehe einmal wieder hinaus zu den Toten, um dort das Leben aufs Ziel zu nehmen. Hier draußen ist nämlich erreicht, wonach man im Leben vergebens getrachtet hatte. Die gleichmäßige Verteilung. Jede Familie hat ein kleines Stück Erde für sich, ungefähr gleich groß. Die Aussicht ist ungefähr dieselbe für sie alle. Die Sonne kann gleichmäßig über sie alle scheinen. Kein Gebäude erhebt sich so hoch, dass es die strahlende Sonne oder die Erquickung durch den Regen oder den frischen Luftzug des Windes oder den Widerhall des Vogelgesangs dem Nachbarn oder dem Gegenüber wegnimmt. Nein, hier herrscht die gleichmäßige Verteilung. Denn im Leben geschieht es wohl zuweilen in einer Familie, die in Überfluss und Wohlstand gelebt hat, dass sie sich einschränken muss. Aber im Tode haben sie sich alle einschränken müssen. Einen kleinen Unterschied mag es geben, vielleicht den einer Elle in der Größe des Bodenstücks oder den, dass die eine Familie einen Baum besitzt, den der andere Einsasse nicht auf seinem Stück hat. Weshalb, glaubst du, besteht dieser Unterschied? Er besteht, um dich durch seine Geringfügigkeit tiefsinnig effend daran zu erinnern, wie groß der Unterschied gewesen sei. So liebevoll ist der Tod. Denn es ist eben Liebe vom Tod, dass er mit Hilfe dieses kleinen Unterschieds in erhebendem Scherz an den Großen erinnert. Der Tod sagt nicht, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Er sagt, da kannst du sehen, was der Unterschied war. Eine halbe Elle. Der Friedhof. In geraden Reihen, efeudicht bedeckt, gleich Betten im Spital stehen die Gräber. Ein Kreuz aus Stein, vernachte Neugier weckt, wer hier verscharrt. Der Tag, der helle Weber, webt Lichterfäden um der treu Geranien. Ein leiser Widerschein spielt in den Sarg. Sie ruhen unter blühenden Kastanien. Ihr Lebenssaft steigt denen tief ins Mark. Zwischen zwei Gräbern welken rote Blumen. Das Erdreich ist zerdrückt, das Laub zerfetzt. Hier wälzten sich die Nacht auf weichen Krumen, zwei Wildverliebte, von der Brunst gehetzt. In ihre Schreie sprangen klirrend Knochen und Schädel, die nach reifem Heumond rochen. Der Totentanz. Der Türmer, der schaut zu mitten der Nacht hinab auf die Gräber in Lage. Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht. Der Kirchhof, er liegt wie am Tage. Da regt sich ein Grab und ein anderes dann. Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann, in weißen und schleppenden Hemden. Das reckt nun, es will sich ergetzen sogleich, die Knöchel zur Runde, zum Kranze. So arm und so jung und so alt und so reich, doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut, sie schütteln sich alle, da liegen zerstreut die Hemdelein über den Hügeln. Nun hebt sich der Schenkel, nun wackelt das Bein, Gebärden, da gibt es Vertrackte. Dann klippert's und klappert's mitunter hinein, als schlück man die Hölzlein zum Takte. Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor. Da raunt ihm der Schalk, der Versucher, ins Ohr. Geh, hole dir einen der Laken. Getan wie gedacht, und er flüchtet sich schnell nun hinter geheiligte Türen. Der Mond, und noch immer erscheinet so hell, zum Tanz, den sie schauderlich führen. Doch endlich verlieret sich dieser und der, schleicht eins nach dem anderen gekleidet einher, und husch ist es unter dem Rasen. Nur einer, der trippelt und stolpert zuletzt und tappet und grapst an den Grüften, doch hat kein Geselle so schwer ihn verletzt, er wittert das Tuch in den Lüften, er rüttelt die Turmtür, sie schlägt ihn zurück, geziert und gesegnet, dem Türmer zum Glück, sie blinkt von metallenen Kreuzen. Das Hemd muss er haben, da rastet er nicht, da gilt auch kein langes Besinnen. Den gotischen Zierrat ergreift nun der Wicht und klettert von Zinne zu Zinnen. Nun ist's um den Armen den Türmer getan. Es ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan, langbeinigen Spinnen vergleichbar. Der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt, gern gäb er ihn wieder den Laken. Da häkelt, jetzt hat er am längsten gelebt, den Zipfel ein eiserner Zacken. Schon trübet der Mond sich verschwindenden Scheins, die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins, und unten zerschellt das Gerippe.
Darstellungen des Totentanzes kennen wir ab dem späten Mittelalter, nicht aus der Zeit der griechischen Antike. Die Griechen haben Verstorbene in ihrer letzten Ruhe, also aufgebahrt, abgebildet, wie auf einer um 440 v. Chr. Entstandenen Lutrophore in den Münchner Antikensammlungen. Auf einem mit einem reich gemusterten Leichentuch bedeckten Bett liegt in ein weißes Tuch gehüllt der Leichnam eines jungen Mannes. Er trägt einen goldenen Totenkranz auf dem Kopf. Sein Körper ist geschmückt mit gewebten Tänien, also Binden. Auffällig ist das reich gemusterte, besonders kostbare Leichentuch. Es wurde dem Toten sehr persönlich beigegeben und signalisierte zugleich den Reichtum der Familie. Dieser wurde während der Aufbahrung und dem Leichenzug zur Schau gestellt. Um den Toten herum stehen Klagefrauen. Sie haben die Hände in einem typischen Klagegestus zum Kopf erhoben. Da sie alle kurz geschnittene Haare haben, handelt es sich um Sklavinnen, die rituell trauern. Das Gefäß selbst, die Lutrophore, ist eigentlich ein Hochzeitsgefäß, das aber auch im Grabkult benutzt wurde. Charakteristisch ist der lange Hals. Ursprünglich wurde die Lutrophore für den Transport und das Aufbewahren des Wassers während des Hochzeitsrituals genutzt, insbesondere für das Wasser, mit dem das Brautbad bereitet wurde. Somit ist sie von kultischer Bedeutung. Aufgrund des Bezugs zur Hochzeit fand die Lutrophore zudem eine breite Nutzung im Grabkult, nämlich als Grabbeigabe für unverheiratete Personen. Somit wissen wir, dass der unwertige Tote in der Tat noch jung und unverheiratet war.
Unseren heutigen Podcast enden wir mit Heinrich Heine. Nun ist es Zeit, dass ich mit Verstand mich aller Torheit entledge. Ich hab so lang als ein Komödiant mit dir gespielt, die Komödie. Die prächtigen Kulissen, sie waren bemalt im hochromantischen Stile. Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt, ich fühlte die feinsten Gefühle. Und nun ich mich gar säuberlich des tollen Tanz entledge, noch immer elend fühl ich mich, als spielt ich noch immer Komödie. Ach Gott, im Schmerz und unbewusst sprach ich, was ich gefühlet. Ich hab mit dem Tod in der eigenen Brust den sterbenden Fechter gespielet. Epilog. Unser Grab erwärmt der Ruhm. Torenworte, Narrentum. Eine bessere Wärme gibt eine Kuhmagd, die verliebt uns mit dicken Lippen küsst und beträchtlich riecht nach Mist. Gleichfalls eine bessere Wärme wärmt dem Menschen die Gedärme, wenn er Glühwein trinkt und Punsch oder Grog nach Herzenswunsch in den niedrigsten Spelunken. Unter Dieben, unter Lunken, die dem Galgen sind entlaufen, aber leben, atmen, schnaufen und beneidenswerter sind als der Thetis großes Kind. Der Pelide sprach mit Recht, leben wie der ärmste Knecht in der Oberwelt ist besser, als am stygischen Gewässer Schattenführer sein, ein Heros, den besungen selbst Homeros. Wo? Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden, unter Linden an dem Rhein? Werd ich wo in einer Wüste eingescharrt von fremder Hand? Oder ruh ich an der Küste eines Meeres in dem Sand? Immerhin, mich wird umgeben Gottes Himmel dort wie hier und als Totenlampen schweben nachts die Sterne über mir.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hiermit beenden wir unsere heutige Reise in die Antike. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast reinhört. Es verabschieden sich
Barbara Grese
und Astrid Find.
Das war Antike hören, der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Aus der Reihe Lesungen zur Antike. Für euch entwickelt und umgesetzt von Barbara Grese und Dr. Astrid Fendt.